Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon herzlich willkommen zu den Wirtschaftsthemen. Dazu gehören heute, wie reagieren Unternehmen und Wirtschaftsverbände auf den Corona-Lockerungsplan? Und was soll im Zuge der Lockerung neuer Standard zum Schutz am Arbeitsplatz sein? Auch dazu gleich mehr. Zum Start aber der Börsentag in Frankfurt. Volker Hirt ist der Berichterstatter dort. Gestern gab es ja noch mal einen deutlichen Einbruch. Der DAX gestern 4% eingebüßt. Heute, Herr Hirt, was hat denn da für bessere Laune gesorgt? Sind es die Lockerungen beim Corona-bedingten Stillstand?
Könnte durchaus sein, obwohl das ja gestern kein richtiger Durchbruch war, was die Kanzlerin da verkündet hat. Aber es waren Lockerungen light, immerhin. Die Stimmung hat es auf jeden Fall nicht vermiest. Die Infos hatten einen Tag danach eigentlich einen guten Impuls. Erst war der DAX im Plus, dann im Minus. Aber am Ende jetzt sieht es kurz vor Schluss des Handels gut aus. 0,6% im Plus. Es ist einfach so, zwei Herzen schlagen, ach, in der Brust der Anleger. Erstens die Hoffnung, dass es bald vorbei ist. Und zweitens aber, was passiert, wenn das böse Erwachen kommt? Die Unternehmen könnten düstere Bilanzen als Folge der dann vielleicht überwundenen Pandemie präsentieren, ohne Hoffnung, dass da in den nächsten Jahren alles wieder aufgeholt werden kann.
Und tatsächlich gab es ja auch einiges an schlechten Nachrichten heute aus den USA zum Beispiel. Da haben in der vierten Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt, 5,2 Millionen genau. Und damit haben innerhalb eines Monats, die Zahl ist gigantisch, in den USA 22 Millionen Menschen ihren Job verloren.
Ja, das ist ein Wahnsinn. Kurzarbeit oder Kurzarbeitergeld, das sind Fremdworte in den USA. Dieses Hire-and-Fire-Prinzip dort, diese Mentalität fällt ihnen jetzt ökonomisch vor die Füße. Privatleute haben Hauskredite, die sie vielleicht nicht mehr bedienen können. Das geht den Unternehmen auch so, die vielfach pleite gehen werden. Banken werden faule Kredite haben und so war auch die Berichtssaison der Banken. Da gab es Gewinneinbrüche von bis zu 85%. Einige Analysten sagen, dass die USA möglicherweise in eine Rezession fallen, wie in den 30er Jahren. Das kann durchaus passieren.
Was es auch für den Börsentag gab, Inflationszahlen für Deutschland. Die Krise macht Tanken und Heizen billiger, findet ja auch nicht jeder schlecht. Aber gucken wir auf die Einzelwerte im DAX. Es ist ja auch ein Tag der reduzierten Gewinnprognosen nach VW und auch Porsche.
Das stimmt. Frau VW hat im ersten Quartal einen Umsatz von nur noch 55 Milliarden anstatt 60 Milliarden gemacht. Dennoch, die Aktie ist im Plus, weil man jetzt wieder mit der Produktion beginnt, in vielen Werken in Deutschland, aber auch in der Welt. Porsche hat dann gleich darauf verzichtet, eine Prognose für 2020 abzugeben. Und das kommt dann eher einer Gewinnwarnung gleich.
Andere DAX-Aktien mit Bewegung noch?
Ja, da gibt's einige. Wenn wir hier uns die Top- und Flop-Liste anschauen, da sind natürlich die Altbekannten wieder dabei. Die Deutsche Börse zum Beispiel, die legt heute am besten zu. Das liegt an den vielen Bewegungen, die es dort auf dem Aktienmarkt gibt. Über 4% steigt die Deutsche Börse, die allerdings auch, wie die anderen, auch in den letzten Wochen und Monaten ziemlich geprügelt wurde. Und auf der Verliererliste nach wie vor die Lufthansa mit 2%. Da gibt es ja Zahlen von vor einigen Tagen, dass das, was momentan nicht mehr in der Luft stattfindet, diese Lufthansa 1 Million Euro am Tag kostet. Und diese Aktie, die trudelt ins Nirgendwo. Und manche Analysten, heute steht sie bei 8,12 Euro, sagen, die könnte sogar unter 6 fallen.
Machen Sie das Bild noch komplett mit Euro, Anleihen und Goldpreis.
Ja, fangen wir mit dem Erfreulichsten an. Der Goldpreis legt weiter zu. Ein historisches Hoch in unserer Währung. Die Feinunze kostet 1.591 Euro. Die Anleihen verteuern sich nochmal um 2 Basispunkte. Die Umlaufrendite sinkt auf minus 0,45% und der Euro verbilligt sich auf 1,0869 Dollar.
Danke an Volker Hirt aus dem Frankfurter Börsenstudio. Die Corona-Krise ist nicht vorbei. Von Normalität sind wir weiter weit entfernt. Aber etwas vom alten Leben soll es ab dem kommenden Montag doch wieder geben. Es kann mehr eingekauft werden. Läden mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern dürfen wieder öffnen. Zur Orientierung, das ist die Fläche, die man ansetzt für 2 Fertighäuser mit Grundstück. Und ohne Flächenbegrenzung, da dürfen Bücher, Autos und Fahrräder wieder verkauft werden. Eine Begründung gibt es für diese Sonderregelung. Sie leuchtet nur nicht jedem ein. Mischa Erhardt zu den Reaktionen aus Wirtschaft und aus Unternehmen.
Grundsätzlich begrüßen die meisten Unternehmen und Branchen natürlich die ab Montag geltenden Lockerungen in der Krise. Für Anstoß allerdings sorgt vor allem die Regel, dass Geschäfte bis zu einer Fläche von 800 Quadratmetern öffnen dürfen, größere aber nicht.
Mir erschließt sich zum Beispiel die 800 Quadratmeter Begrenzung nicht. Zur Begrenzung des systemischen Risikos, Gesundheitssystem nicht überfordern. zur Begrenzung des individuellen Risikos. Jeder von uns soll sich möglichst nicht anstecken. Ist, glaube ich, die Größenordnung von 800 Quadratmetern nicht geeignet. Trotzdem würde ich in Summe es positiv werten, dass es eine Einigung zwischen Bund und Ländern gab und dass es erste Schritte zur Öffnung gibt,
sagt der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Dieter Kempf. Kritik kommt hier aber vor allem aus dem Einzelhandel. So kritisiert der Handelsverband HDE, eine willkürliche Grenze von 800 Quadratmetern führe zu Wettbewerbsverzerrungen und Rechtsunsicherheiten. Im Übrigen könnten die nötigen Abstands- und Hygieneregeln auch größere Geschäfte einhalten. Der Handelsverband schätzt, dass in den vergangenen 4 Wochen im Nicht-Lebensmittelhandel ein Schaden von rund 30 Milliarden Euro entstanden ist. Der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher dagegen verteidigte im ARD-Morgenmagazin die Maßnahme.
Es geht vor allem darum, dass in den Innenstädten nicht plötzlich da, wo große Einkaufszentren sind, plötzlich gar nicht die Läden, sondern allein die Fußgängerzonen wieder so eng werden, dass es zu neuen Infektionsrisiken kommt.
Auch der Mittelstandsverbund sieht eine Diskriminierung bestimmter Branchen und Unternehmen durch die beschlossenen Regeln. Zudem fehlten noch immer Planbarkeit und Perspektiven für viele Mittelständler. Ludwig Feldmann, Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbundes.
Wir hätten uns sehr gewünscht, dass man sagt, unter bestimmten Bedingungen können diese dann zu diesen Terminen öffnen, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Dann hätten sich die Unternehmen darauf einstellen können.
Zudem fordert der Mittelstand, dass die Schnellkredite der staatseigenen KfW auch für kleinere Betriebe unter 10 Mitarbeitern geöffnet werden sollten, weil die gewährten Zuschüsse zur Überbrückung der Pandemie vielerorts nicht ausreichten. Besonders betroffen von dem Lockdown weiter Teile des öffentlichen Lebens ist natürlich auch die Hotel- und Gaststättenbranche. Denn hier werden die Bestimmungen ab Montag noch nicht gelockert. Die Betriebe des Gastgewerbes seien die ersten gewesen, die man geschlossen hat, und die letzten, die wieder aufmachen dürfen, beklagt der Verband DEHOGA. Zwar müsse das Bekämpfen des Virus oberste Priorität haben. Allerdings könnten einzelne Bereiche der Branche auch Abstandsregelungen einhalten, sagt Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges.
Ich meine, wir haben eine Vielzahl von Betriebstypen. Ich habe in der Diskothek, im Club, in der Bar eine andere Situation als jetzt in einem Restaurant, wo das Abstandsgebot eingehalten wird, oder auch in einem Hotel.
Das Hotel- und Gaststättengewerbe fordert nun aber vor allem auch Unterstützung für die Zeit nach dem Corona-Lockdown. So schlägt Hartges unter anderem die Senkung der Mehrwertsteuer für Gastronomen von 19% auf 7% vor und einen Rettungsfonds. Mit dem, so Hartges, könnten die Gewinneinbußen und die Schuldenlast der Betriebe nach der Krise abgemildert werden.
Michael Erhardt war das. Wenn Geschäfte wieder öffnen, wenn Fabriken ihre Produktion wieder hochfahren, stellt sich immer stärker die Frage, wie steht es um den Corona-Schutz am Arbeitsplatz? Die Bundesregierung hat daher bundesweit einheitliche Standards zum Schutz vor Ansteckung beschlossen. Volker Fintermer berichtet, wie Social Distancing und andere Maßnahmen nun auch verbindlich am Arbeitsplatz funktionieren sollen.
Die gestern angekündigten Lockerungen für Geschäfte und nach dem 4. Mai auch für Friseure werfen unweigerlich die Frage auf, wie ist es um die Sicherheit und die in der Öffentlichkeit geltenden Abstandsregeln am Arbeitsplatz bestellt. Ein jeder weiß aus eigener Erfahrung, dass die 1,5 Meter vielerorts nicht eingehalten werden oder eingehalten werden können. Auch wenn viele Supermärkte jetzt mit Plexiglasscheiben und anderem mehr die Kunden auf Distanz halten und trotzdem ihrem Geschäft nachgehen können, in anderen Bereichen, die nicht einfach auf das Homeoffice ausweichen können, gelingt das nicht immer. Vor diesem Hintergrund hat das Bundeskabinett heute erweiterte Bedingungen für den Arbeitsschutz verabschiedet.
Mit diesen Arbeitsschutzstandards in Zeiten von Corona bringen wir bundeseinheitliche Regelungen auf den Weg. Es geht um Schutzmaßnahmen, die von Arbeitgebern und Beschäftigten gemeinsam beachtet und umgesetzt werden müssen,
erklärte Arbeitsminister Hubertus Heil. Um dies zu erreichen, wurde ein 10 Punkte umfassender Katalog verabschiedet, an den sich Unternehmer und Beschäftigte in nächster Zukunft halten sollen, beziehungsweise für dessen Umsetzung sie zeitnah sorgen sollen, um darüber einen Beitrag zur Begrenzung der Infektionsausbreitung zu leisten. Die Vorgaben zielen auf die Ausgestaltung der Arbeitsplätze, der Kantinen und Pausenräume, dem Verhalten auf Baustellen und bei Außeneinsätzen und vielem anderem mehr. Und als Grundregel gilt:
Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern wird universell auch bei der Arbeit eingehalten. Das gilt in Gebäuden, im Freien und auch in Fahrzeugen. In den Betrieben werden entsprechende Absperrungen, Markierungen und Zugangsregeln umgesetzt. Wo dies nicht möglich ist, werden wirksame Alternativen ergriffen.
Abläufe wie Schichtwechsel, Pausenzeiten oder die Präsenz im Büro sollen so organisiert werden, dass die Beschäftigten möglichst wenig direkten Kontakt zueinander haben. Und grundsätzlich gilt, niemals krank zur Arbeit. Mitarbeiter mit erkennbaren Symptomen einer Erkältung oder Ähnlichem müssen den Arbeitsplatz verlassen oder gleich zu Hause bleiben, solange bis der Verdacht ärztlich abgeklärt wurde. Risikogruppen sollen besonders geschützt werden und Masken sollten bei unvermeidlichen Kontakten zum Standard gehören, solange andere Maßnahmen wie etwa Trennscheiben nicht möglich sind. Und nicht zuletzt sollen die hygienischen Standards durch Desinfektionsspender und anderes mehr grundsätzlich verbessert werden. Arbeitsminister Hubertus Heil machte auch deutlich, dass diese zeitlich befristeten zusätzlichen Arbeitsschutzmaßnahmen mehr sind als nur Empfehlungen.
Die 10 Regeln, die gelten, sind verbindliche Regeln. Sie sind einzuhalten. Aber wir wollen den Unternehmen und der Wirtschaft helfen, sie auch einhalten zu können.
Die branchenspezifische Auslegung und Umsetzung stehe jetzt aber an erster Stelle. Spätere Kontrollen durch die Berufsgenossenschaften sind jedoch nicht ausgeschlossen. Unabhängig davon hat Verkehrsminister Andreas Scheuer heute eine Initiative für die Lkw-Fahrer gestartet, deren Versorgung mit Essen, Toiletten und Duschen seit dem Ausbruch der Krise sich drastisch verschlechtert hat. Gemeinsam mit Branchenverbänden soll nun die Anschaffung und Aufstellung von Dusch- und WC-Containern für die Fahrer organisiert werden. Auch Atemschutzmasken sowie Wasch-, Dusch- und Desinfektionsmittel sollen beschafft werden.
Volker Fintamer war das. Ein frühes ökonomisches Corona-Opfer waren die internationalen Lieferketten. Sehr rasch nach dem Lockdown in China wurde ja klar, was alles an Produkten, auch an Vorprodukten aus China kommt. Die Corona-Pandemie förderte erschreckend deutlich zutage, wie verletzlich eine global vernetzte Produktion, wie störempfindlich weltweite Lieferketten sind. Als Reaktion darauf will die Bundesregierung auch hierfür einen Schutzschirm spannen. Wie der aussehen könnte, Nadine Lindner dazu.
Die internationalen Lieferketten sind das A und O und sie sind verletzlich. Das hat sich in der Corona-Krise mehr als deutlich gezeigt. Ein zentraler Punkt sind dabei die Warenkreditversicherer. Sie ersetzen den Unternehmen Ausfälle, wenn Kunden die gelieferten Produkte nicht bezahlen können oder wollen. In der Corona-Krise sind solche Versicherungen nicht so leicht verfügbar, weil das Risiko größer ist, erklärt Volker Dreyer, Außenwirtschaftsexperte der DIHK, das Problem.
In der Corona-Krise, wenn Umsätze wegbrechen, sind jetzt Warenkreditversicherer von ihren Zusagen für die Absicherung von Geschäften ausgestiegen und der Bund steigt jetzt an dieser Stelle ein.
Die Bundesregierung will nun verhindern, dass Lieferketten im Handel zusammenbrechen und hat dafür einen milliardenschweren Schutzschirm ins Leben gerufen und sichert bei den Warenkreditversicherern Ausfallrisiken mit bis zu 30 Milliarden Euro ab. Es soll die Risiken mindern. Noch einmal Volker Dreyer.
Wäre das nicht der Fall, dann würden gewisse Produkte gar nicht produziert werden, weil der Ausfall der Zahlung dieser Produkte nicht abgesichert werden würde, dementsprechend das Unternehmen von vornherein gar nicht produzieren würde. Das wäre ganz fatal für die Versorgung der Bevölkerung mit ganz wichtigen Produkten.
Als Beispiele für gefährdete Lieferketten nennt Dreyer Rohstoffe, die möglicherweise nicht mehr an die Automobilwirtschaft geliefert werden könnten. Oder auch in der Lebensmittelproduktion könnten sich Knappheiten entwickeln, so Dreyer. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU sagte am Mittag in Berlin, dass die Corona-Krise für viele Unternehmen bedrohlich sei, weil sie keine Aufträge mehr erhielten bzw. dann, wenn es Aufträge gäbe, nicht sicher sei, ob der Kunde am Ende auch bezahle. Finanzminister Olaf Scholz von der SPD wies darauf hin, dass mit der Staatsgarantie der Warenfluss gesichert werde. Die EU-Kommission hat den Plänen bereits zugestimmt.
Nadine Lindner war das. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Berichten von Unternehmern und Selbstständigen darüber, wie und ob es funktioniert mit den versprochenen schnellen Krediten und Liquiditätshilfen in der Corona-Krise. Zuweilen funktioniert das ziemlich reibungslos, zuweilen zu reibungslos, wie zuletzt in Nordrhein-Westfalen, wo Betrüger ein ziemlich leichtes Spiel hatten, an die Corona-Gelder zu kommen. Zuweilen aber fließen trotz aller politischen Beteuerungen die dringend benötigten Gelder dann doch nicht, oder? Sie fließen zu spät. Was das für Konsequenzen haben kann, hat Christoph Richter in Erfahrung gebracht.
Schleppend ist gut. Also Reaktion bekommt man gar keine. Das Einzige, was ich bekommen habe vor 2 Wochen, war die Bestätigungsmail, dass es eingegangen ist.
Doreen Nitschke ist angespannt. In Kagel im Landkreis Oder-Spree hat die gebürtige Meißnerin ein kleines Nageldesignstudio, lange Fingernägel, mit einer ganz speziellen Technik kunstvoll und filigran zu bemalen. Das ist ihre Spezialität, Mini-Kunstwerke an der Hand sozusagen. Mit dem Einkommen ihres kleinen Ein-Frau-Unternehmens muss sie die 4-köpfige Familie ernähren, erzählt Nitschke.
Ich bin der Alleinverdiener. Mein Mann ist Frührentner. Ich habe 2 kleine Kinder hier zu Hause. Ich bin quasi der Hauptverdiener.
Ihr Mann bekomme nur eine kleine Rente von 800 Euro. Den Rest muss sie finanzieren. Vor Corona lief der Laden super, sagt die 34-Jährige. Einen Umsatz von jährlich 50.000 Euro habe sie gemacht. Doch jetzt sieht es mau aus. Deswegen wartet sie auf die Corona-Soforthilfe. Bisher aber ohne Rückmeldung, sagt Doreen Nitschke.
Telefonisch braucht man gar nicht versuchen, fliegt man aus der Leitung oder kommt erst gar nicht rein in die Leitung.
Sie habe den Versprechungen der Politik geglaubt, sagt sie. Dort hieß es, allen wird schnell und unbürokratisch geholfen. Doch davon erlebe sie nichts. Doreen Nitschke ist ratlos.
Ja, wie es überhaupt weitergehen soll, wie man alles noch bezahlen soll, ob man nun schon sagt, man geht in die Insolvenz oder man geht nicht in die Insolvenz, weil die Mails, die da verschickt werden, wir sollen Dispo-Kredite nehmen bei der Bank, die muss ich ja genauso zurückzahlen mit horrenden Zinsen. Also bringt mir das gar nichts.
Wer bei der Förderbank des Landes Brandenburg nachfragt, der erfährt, alles läuft nach Plan. Das schreibt Sprecherin Ingrid Matern in einer E-Mail, gesteht aber, dass man anfangs nicht schnell genug war. Inzwischen habe man aber die Abläufe optimiert und es seien mehr Sachbearbeiter im Einsatz. Ein weiterer Grund der Verzögerung bei den Auszahlungen sind die Prüfungen der Anträge, heißt es bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg, kurz ILB. Denn während man in Berlin binnen 48 Stunden die Corona-Hilfen vollautomatisiert bearbeitet und daher auch sehr zügig auszahlt, muss in Brandenburg jeder Antrag genau geprüft werden. Sebastian Walter, der Fraktionschef der oppositionellen Linkspartei im Brandenburger Landtag, kennt das Problem. Trotzdem appelliert er an das Verständnis der Betroffenen. Schließlich gehe es um das Geld der Steuerzahler. Das könne man nicht ungeprüft ausgeben, sagt er.
Das nehmen wir auch zur Kenntnis, dass bei Soforthilfen versucht wird, ich sag mal, zu betrügen, also dass Doppelanträge gestellt werden und so weiter. Deshalb ist eine Prüfung wichtig. Wir werden hier die Landesregierung unterstützen.
Ein weiterer Grund für die verzögerte Auszahlung sei, dass im Brandenburg Unternehmen mit bis zu 100 Beschäftigten antragsberechtigt sind. In Berlin sind es nur Firmen mit bis zu 10 Beschäftigten. Für die Freien Wähler in Brandenburg ist das aber kein Grund. Sie fordern eine schnellere Bearbeitung.
Wenn geprüft wird, dann sollte man sich doch Gedanken machen über Beschleunigungsmöglichkeiten. Zum Beispiel verlangt die ILB ja den Handelsregistereintrag und eine Gewerbesteueranmeldung als Nachweis. Da fragen wir uns, warum man das nicht automatisiert abfragen kann. Also wenn die Firma sich mit ihrer Steueridentnummer anmeldet, dann gibt es einen Knopfdruck und dann wird geguckt, haben die einen Gewerbesteuereintrag oder einen Handelsregistereintrag, dann ist gut. Das heißt, da würde man schon mal erheblich das Ganze beschleunigen.
Sagt Philipp Zeschmann, er sitzt für die Fraktion BVB Freie Wähler im Brandenburger Landtag. Seiner Meinung nach könnte die Bearbeitung des Antragsformulars weitestgehend automatisiert passieren, wie in Berlin.
Christoph Richter war das. Im Beitrag die Klage einer Selbstständigen, dass die versprochenen Liquiditätshilfen zu spät kommen. Auf ein anderes Problem im Zusammenhang mit den Corona-Hilfen ist ein Informationsdienst für den Mittelstand gestoßen. Mittelstandsperspektiven heißt der Dienst. Mit dem Chefredakteur Thomas Philipp Reiter habe ich vor der Sendung gesprochen. Nach seiner Erkenntnis hat die Inanspruchnahme von Corona-Hilfen nämlich so etwas wie eine unerwünschte Nebenwirkung. Sie kann die Bonität herabsetzen. Konkret, was genau hat er in Erfahrung gebracht, habe ich ihn gefragt.
Uns liegen die Selbstauskünfte von Mittelständlern vor. Konkret sind das Bekleidungseinzelhändler, Friseure, Blumengeschäfte, die eine tadellose, also eine gute Bonität vorweisen, vor Inanspruchnahme der Corona-Hilfen in Form von KfW-Krediten. Und unmittelbar danach wird eine erneute Selbstauskunft eingeholt. Und da bricht dann die Bonität ein und ist nur noch eine mittlere Bonität. Auf Nachfrage erklären die betreffenden Wirtschaftsauskunftsteilen, also konkret handelt es sich da um Schufa und Kreditreform, das seien jeweils nur Einzelfälle. Aber wir kennen jetzt schon eine ganze Reihe von Einzelfällen.
Nun kriegt man ja nicht unbedingt, ohne etwas zu tun, raus, ob es eine Neubewertung der Bonität gibt. Was genau muss da gemacht werden?
Also jeder und jede hat Anspruch auf eine sogenannte Selbstauskunft, auf Auskunft darüber, welche Daten in diesen Auskunftsteilen über einen selbst gespeichert sind. Und es macht ohnehin Sinn, sich regelmäßig diese Auskunft einzuholen. Aber ganz offenbar macht es jetzt in den Corona-Zeiten besonders Sinn, weil man ja dann doch auf die eine oder andere finanzielle Hilfe und Unterstützung auch staatlicherseits angewiesen ist. Es macht offenbar sehr viel Sinn, hier nochmal genauer hinzugucken, über welche Daten diese Auskunftsteilen verfügen und wie sie damit umgehen.
Nur zur Erläuterung, schlechtere Bonität, was kann man sich damit einhandeln?
Man ist weniger kreditwürdig. Also wenn man ein Auto leasen möchte oder etwas mieten möchte oder eben einen Kredit in Anspruch nehmen möchte, für welchen Zweck auch immer, dann ist die Bonität der entscheidende Faktor, der darüber entscheidet, ob Sie diesen Kredit bekommen oder diesen Leasingvertrag bekommen, den Sie haben möchten oder eben nicht.
Nun kann man natürlich sagen, ja, auch die Corona-Hilfen, das sind ja Kredite. Und natürlich hat man, wenn man so einen Kredit in Anspruch nimmt, mehr Schulden als zuvor. Was finden Sie denn daran beanstandenswert?
Also nicht, denn er bezahlt ja doppelt und dreifach. Zum einen wird ein solcher Einzelhändler, nehmen wir mal das Beispiel der Blumenhändlerin um die Ecke, wird ja gezwungen, den Geschäftsbetrieb einzustellen, verzichtet also auf Umsatz, auf das tägliche Brot, bekommt, und zwar aufgrund staatlicher Verordnung, bekommt dann großzügig Hilfe, Kompensation angeboten, nimmt diese Hilfe in Anspruch und bezahlt dann wiederum mit Kreditwürdigkeit, die dann geringer ist als vorher. Also das heißt, diese Einzelhändler, diese Gewerbetreibenden werden doppelt durch die staatlich verordneten Maßnahmen im Zuge der Pandemie bestraft. Und natürlich haben wir alle unser Päcklein zu tragen, aber hier eine niedrigere Bonität als Nebenwirkung mit in Kauf zu nehmen, das sehen viele Einzelhändler und Selbstständige nicht ein. Und dafür habe ich auch Verständnis.
Wäre es theoretisch eine Maßnahme, grundsätzlich zu anderen Bonitätsbewertungen zu kommen, wenn es sich um Kredite handelt, die in der Corona-Krise erfolgt sind, die in der Corona-Krise in Anspruch genommen wurden?
Also das denke ich schon. Also hier haben wir es ja mit höherer Gewalt zu tun und ich glaube, ein Kredit, der in Anspruch genommen wird, aufgrund staatlich verordneter Maßnahmen, also quasi ein Zwangskredit, wenn man ja so will, wenn man überleben will, dann müssen hier andere Maßstäbe gelten als im Normalbetrieb. Und natürlich werden mir diese Wirtschaftsauskunftsteilen ihre mathematischen Formeln, die dem Geschäftsmodell zugrunde liegen, nicht veröffentlichen. Aber der Gesetzgeber, der muss hier schon ein Auge drauf haben und das, was eben bei Facebook, Google und Co. gelungen ist, das muss in Deutschland, und das ist ja ein deutscher Sonderweg, der da gegangen ist, diese sehr weitreichende Macht von Schufa über die Frage, bekomme ich einen Mietvertrag oder bekomme ich ihn eben nicht? Kann ich ein Auto in Raten zahlen oder kann ich es eben nicht? Das gibt's so nur in Deutschland. Und dass da die Politik überhaupt keine Regulationsmöglichkeiten hat, keine Regulierungsmöglichkeiten hat, das finde ich schon sonderbar.
Thomas Philipp Reiter war das, der Chefredakteur des Informationsdienstes Mittelstandsperspektiven. So wie das Coronavirus keine Ländergrenzen kennt, macht es auch keine Unterschiede zwischen Euro, Dollar oder diesen und jenen Vermögenswerten. Mit der Folge, dass es auch den weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock deutlich ärmer macht, zumindest was das von BlackRock verwaltete Vermögen angeht. Peter Mücke berichtet.
BlackRock-Chef Larry Fink spricht von einer beispiellosen Herausforderung für die Welt und für sein Unternehmen. Viele Kunden haben ihr Geld wegen der Corona-Krise abgezogen und auch nur halb so viel investiert wie sonst üblich. Hinzu kommen die Kursverluste an den Börsen. Das Ergebnis: Ende März verwaltete BlackRock nur noch knapp 6,5 Billiarden Dollar, fast eine Billion weniger als Ende Dezember. Auch der Gewinn brach im ersten Quartal ein, -23% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Fink sagt jedoch auch, dass BlackRock in den vergangenen Wochen gute Gespräche geführt und viele neue Kunden erreicht habe. Die Corona-Krise könne zum Katalysator für Geldanlageprodukte werden, die Kriterien wie Umweltschutz, soziales Engagement und gute Unternehmensführung stärker berücksichtige. Wenn wir diese Krise überstanden haben und Anleger ihre Portfolios anpassen, haben wir die Möglichkeit, eine nachhaltigere Welt zu schaffen, sagt Fink.
Peter Mücke war das. Und damit enden die Wirtschaftsthemen des Abends. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit den Themen aus Politik und Zeitgeschehen. Unter anderem, wie geht es weiter mit den Schulen und den Kitas in der Corona-Krise? Und das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil die Versammlungsfreiheit bestärkt. Dazu gleich mehr nach den Nachrichten.